Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Aloha, liebe Podcast-Freunde, wir sind wieder da mit dem Gamondocast, dem Podcast für Videospielbegeisterte. Und heute mit dem gesegneten Jan. Hallo, Jan.
Gesegneten, hi.
Ja, und den fröhlichen Lukas. Hallo, Lukas.
Ein fröhliches Hallo.
Ein fröhliches Hallo. Ja, und mit mir, Marco. Ja, ich bin heute nicht den ganzen Podcast da, denn es wird heute auch frisch, fromm, fröhlich, frei und gesegnet gespoilert über Resident Evil 8, aber dazu später mehr, denn wir haben natürlich wieder die obligatorische Frage, was habt ihr denn so gezockt? Jan, du darfst zuerst.
Was habe ich dann so gezockt? Ich meine, ich habe Resident Evil 8 gespielt,
sehr viel. Ach, sag einen an.
Aber was ich ein bisschen gespielt habe, wovon ich positiv überrascht war, war Knockout City.
Oh, das war dieses...
Nicht zu verwechseln mit Knockout League.
Das war dieses Völkerball-Spiel, ne? Oder?
Ja, es ist quasi ein Multiplayer-Shooter, aber mit Völkerball.
Ja, es war mir
was auch ist, was es ein bisschen ähnlich macht zu Splatoon, aber gleichzeitig ist es auch überhaupt nicht wie Splatoon.
Ja, man färbt nichts ein, ne? Denke ich mal.
Ja, man färbt nichts ein, man färbt nichts, wird sich anders, aber es ist halt quasi so eine Art alternative Idee von einem Multiplayer-Shooter, der gleichzeitig praktischerweise auch weniger gewalttätig ist.
Was echt schwierig umzusetzen ist, was mit Splatoon ja fantastisch gelungen ist. Ist Knockout City auch fantastisch gelungen oder hast du da Kritiken?
Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht. Es ist halt, ja, es ändert halt dann schon ziemlich substanziell, wie man das Spiel spielt. Also ich meine, es läuft immer noch hauptsächlich auf irgendwelche Form von Deathmatches hinaus. Mhm. Man hat quasi als Spieler zwei Leben, in Anführungsstrichen. Das heißt, man kann einmal abgeworfen werden und das ist okay. Und beim zweiten Mal, wenn man abgeworfen wird, ist man K.O. Und im Standard-Team-Spielmodus ist das erste Team, was 10 K.O.s erreicht, ist halt gewinnt.
Mhm, okay.
Ja, was es halt anders macht, ist, kurz gesagt, die Völkerbälle halt länger gesagt, es fängt halt schon damit an, dass die Bälle Auto-Aim sind.
Okay.
Also du hältst quasi den Button und dann wirst du quasi automatisch auf den nächstbesten, beziehungsweise auf den, auf dem du am ehesten zielst, wenn er in Reichweite ist, quasi gelockt. Auch wenn du es theoretisch frei werfen kannst, aber nur wenn keiner unbedingt in der Nähe ist, da müsstest du es schon ziemlich weit werfen. Und dann ist natürlich die Sache, wie auch bei dem Völkerball, was man so vom Sportunterricht kennt, ist es auch für den Gegner möglich, den Ball zu fangen. Was natürlich ein bisschen tricky ist, aber möglich.
Mhm. Wie funktioniert das?
Dazu kommt halt, du musst halt quasi im richtigen Moment den linken Trigger drücken.
Ah, okay. Also kein richtiges Quicktime-Event oder
quasi so. So ein paar Frames, wo du quasi im Fangmodus bist und wenn du ihn dann fängst, dann hast du den Ball und kannst ihn direkt zurückwerfen. Mhm. Naja. Du musst nur halt das Timing richtig hinkriegen und der wirft, kann halt auch das Timing ein bisschen variieren durch, wenn man das zusammen mit anderen Buttons benutzt, kann man dann auch quasi so einen quasi gedrehten Schuss machen oder quasi einen hohen Ball werfen, was dann halt so ein bisschen das Timing verändert. Was gibt es noch? Eine Sache, die noch ganz interessant ist, wo es dann wieder ein bisschen ähnlich zu Splatoon ist. Jeder Spieler kann sich auch zu einem Ball zusammenrollen und durch die Gegend rollen und dann aber auch quasi von einem Teamkollegen aufgenommen werden und als Ball geworfen werden.
Ah, ja, ja, stimmt. Das hatte ich im Trailer gesehen.
Und wenn das ein bisschen länger und wenn man ein bisschen länger laden lässt, dann kriegt man quasi so eine Spezialattacke, wo man dann quasi ein bisschen in der Luft schwebt und dann von oben quasi so eine Art wie heißt es?
Keine Ahnung, Schmetterball?
Quasi wie eine Bombe runterschmettert und dann auch ein bisschen quasi in einem größeren Effekt auf Gegner einregnen kann und die sind dann auch tatsächlich sofort K.O. unabhängig davon, wie viele Leben sie haben.
Ah, okay. Klingt spannend.
Jo.
Wie viele Bälle gibt es?
Ja, nee, es ist ganz gut umgesetzt. Es gibt quasi immer Standardbälle, wovon es so eine kleine, tatsächlich eine relativ kleine Handvoll auf den Maps gibt. Also es ist, ich sag mal, es ist weniger, als wenn man es jetzt bei so Arena-Shootern kennt mit den Waffen.
Oh, okay.
Und was halt kommt, ist, es gibt dann halt pro Runde eine Art von Spezialball, die dann halt am Anfang des Matches zufällig genommen wird. Es gibt quasi eine Bombe, die man werfen kann. Die hat dann quasi wieder diesen großen Explosionsradius, den man auch von der Spezialattacke bekommt. Aber ist halt getimed quasi. Sobald man es aufnimmt, hat man, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, um das Ding zu werfen.
Oh.
Es gibt einen Sniperball, der dann halt wesentlich mehr Reichweite hat und auch so ein bisschen automatisch ziert noch im Flug. Und was gibt's noch? Es gibt noch einen Cageball, der quasi, wenn ein Gegner damit beworfen wird, ihn quasi dazu zwingt, irgendwie für 30 Sekunden oder so in dieser Ballform rumzurollen. Weil, was natürlich dann noch an dieser Ballform wichtig ist, ist, ein Gegner kann dich auch werfen als Ball.
Das wäre jetzt mal nächste Frage gewesen. Ist nice.
Wenn er schnell genug ist. Und ja, ich meine, an und für sich im Großen und Ganzen ist es das, aber wie gesagt, es spielt sich halt sehr anders als reguläre Shooter. Es ist halt ganz interessant, so von den Dynamiken, die man halt so als Team hat, weil man eben quasi selber den Ball als Ball agieren kann in einer Situation. Oh, man kann auch Bälle passen, was dann auch dem Ball ein bisschen mehr Power gibt. Und dann halt natürlich ganz praktisch ist, wenn du jetzt irgendwie einen Teamkollegen hast, der quasi selber unter Feuer ist oder in der Nähe von irgendwelchen Gegnern, dass du dem den Ball zupasst, weil, wie gesagt, es gibt nicht so viele Bälle auf der Map. Entsprechend ist das quasi so ein bisschen dann immer ein Vor- und Zurück, um an mehr in Anführungsstrichen Munition zu kommen. Und nein, es spielt sich ganz nett. Ansonsten halt das Übliche, was man halt von Multiplayer-Sachen heutzutage kennt. Es ist halt, es gibt jede Menge Level-Up-Sachen und sowas, die man dann für verschiedene kosmetische Items benutzen kann, aber es sind halt reine kosmetische Items. Es gibt irgendwie eine Clan-Funktionalität, es gibt Challenges, die durchgewechselt werden, wo man halt, wenn man halt, keine Ahnung, so und so viele Sniper-Bälle wirft oder so, dann halt einen XP-Bonus bekommt. Es gibt auch irgendwelche XP-Bonus-Items, die man sich holen kann und wo man natürlich echt Geld für bezahlen kann, wie das halt auch ein wenig so üblich ist. Aber andererseits, wie gesagt, sind halt alles kosmetische Sachen.
Gibt es auch sowas wie einen Deathmatch-Modus?
Jo.
Also, dass so jeder gegen jeden kämpft?
Ich hatte jetzt noch nicht alle Modi freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es quasi ein zielbasierten Modus gibt, also sowas wie irgendwie Capture the Flag oder so. Was bisher gesehen hatte, war halt quasi ein Team Deathmatch und quasi ein 1 gegen 1 Modus.
Oh, sowas gibt's auch 1 gegen 1.
Ich weiß, dass es noch mehr Matches gibt und so wie das Spiel das präsentiert, wird es wohl auch irgendwie Playlisten geben, wo eventuell Spielmodi ausgetauscht werden hin und wieder mal. Pro Saison, wie viel das auch immer ist.
Naja, klingt ja nicht verkehrt. Dein Fazit so bisher?
Von daher, ja. Wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht. Ich bin normalerweise nicht so der Multiplayer-Mensch, aber ich hatte recht viel Spaß an der Sache. Einzig negativ, mal abgesehen davon, von den Sachen, die jetzt halt leider heutzutage normal sind, mit den ganzen kosmetischen Freischaltsachen und so, waren halt, dass ich noch so ein paar Bugs hatte, auch irgendwie Verbindungsprobleme oder so. Aber war jetzt nicht allzu viel und ist jetzt halt relativ am Start des Spiels. Ja, ich hoffe, das wird sich ein wenig halten.
Mal schauen. Ja, ich hätte ja gedacht, dass, also nach dem Trailer habe ich erstmal gesagt, das wurde ja, glaube ich, zuerst für die Nintendo Switch vorgestellt und dann für die restlichen Konsolen. Ich habe echt gedacht, das wird eher so ein Flop halt. Also, aber scheint ja dann doch recht gut zu sein. Schön.
Ja, das steckst du irgendwie vorher nicht hinter. Ich meine, sie hatten jetzt die ersten paar Tage, ich glaube, das ist nicht mehr aktiv, hatten sie es doch quasi gratis für alle. Jetzt ist es inzwischen nicht mehr gratis. Aber du kannst immerhin noch an die PC-Version bzw. an die Xbox-Version kommen, wenn du EA Play hast oder Xbox Game Pass Ultimate. Ja. Sonst hätte ich es auch nicht geholt.
Naja, hast du noch was gespielt? Was anderes?
Tatsächlich hauptsächlich dann noch Resident Evil 8, von daher gebe ich mal den Ball weiter.
Sozusagen. An Lukas.
Der ja, die, ja. Was habe ich so gespielt? Also auch Resi 8 natürlich, seit dem letzten Podcast, also jetzt 2 Wochen waren es ja schon für mich. Ich habe ein bisschen Returnal weitergespielt, weil ich da noch was zu tun habe sozusagen, ohne da zu spoilern. bin aber jetzt noch nicht komplett durch, aber ja. Jan hat ja gefragt, ob ich durch bin und ich war noch nicht durch, sage ich mal so. Aber da lasse ich mir etwas Zeit jetzt, weil meine Meinung über das Spiel ändert sich jetzt nicht mehr. Ich finde es weiterhin unfassbar gut und die Safe-Thematik habe ich ja schon, glaube ich, 2-mal besprochen. Das ist schrecklich, aber ansonsten ist das Spiel wirklich einfach top. Ja, dann habe ich Resi gespielt und habe Steins Gate für die Vita weitergespielt und bin mittlerweile wieder so ja zur Hälfte durch und merke wieder, was für ein tolles Spiel es einfach ist. Und
Steins Gate ist super.
Bin sehr froh, dass ich es nochmal gespielt habe. Also ich kann es wirklich nur jedem Visual Novel Fan ans Herz legen.
Hast
ja,
du?
Es ist so, so gut. Ja. Es ist so eine tolle Geschichte.
Hast du mal Steins Gate Zero gespielt? Oder die anderen Ableger von Steins Gate?
Das habe ich noch nicht gespielt. Aber ich habe mir auch für die Vita jetzt Zero gekauft. Ich habe es zwar schon für die PS4, aber ich merke, dass es auf der Vita einfach viel angenehmer ist, im Bett oder so auch. Und Chaos Head habe ich auch Retail für die PS4, das habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe zwei Folgen vom Steins Gate Zero Anime geguckt, weil ich den, glaube ich, vielleicht sogar gucke und dann spiele. Ich weiß noch nicht, wie die Reihenfolge sein wird. aber da brauche ich etwas mehr Zeit, also erstmal Urlaub und dann will ich das tatsächlich bingen, weil ich wollte es eigentlich schon gucken, als es rauskam, aber dann habe ich gedacht, nee, wöchentlich mag ich nicht und dann hatte ich irgendwie nicht mehr wirklich die Zeit, das auf einmal zu schauen und deswegen schiebe ich es jetzt vor mir her irgendwie. Ich habe auch die PS4-Version schon seit 2017, glaube ich, oder 18 und irgendwie kam noch nicht dazu, aber mit der Vita-Version, wenn ich jetzt mit Steins Gate fertig bin, vielleicht dann Zero.
Ja, ich hab's ja auf der Switch gespielt, also das Steins Gate. Aber tatsächlich als Reihenfolge würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher sagen, Spiel und dann den Anime. Ist, glaube ich, immer sinnvoller, weil ich glaube, man durch Anime spoilert man sich wahrscheinlich mehr. Ist, glaube ich, schlimmer beim Spiel als beim Anime, denke ich mal.
Ja, das stimmt.
Von daher. Und dann kennt man noch andere Enden oder andere Entwicklungen, die man sich dann im Anime vielleicht eher gewünscht hätte. Das ist dann da traurig. Aber egal. Ja, sehr, sehr schön. Hast du sonst noch irgendwas gespielt?
Ich überlege gerade. Ich habe dieses, was war? Wreckfest kam, glaube ich, für PS Plus raus. Kann das sein? Irre ich da?
Ich glaube, ja.
Ja, das kam raus.
Ja, das habe ich ein bisschen gespielt. Ja, das war tatsächlich ganz unterhaltsam. Ich bin jetzt nicht der größte Autospiele-Fan, aber ja, doch, ich habe es so 2-3 Stunden insgesamt gespielt bisher. Hat ein bisschen Spaß gemacht. War jetzt nicht so schlecht. Aber ja.
Hat ein bisschen Spaß gemacht.
Kann man spielen.
Klingt nicht so.
Für PS Plus ist es doch schon gut. Aber ja, sonst würde ich mir es jetzt nicht holen. Aber das liegt auch daran, dass es wirklich gar nicht mein Genre ist.
Naja, gut, dann.
Ja. Ich meine, für Leute, die es nicht, die jetzt gar nichts mit anfangen können mit dem Titel, ist von den ehemaligen Flatout-Machern, die die guten Flatouts gemacht haben. Und nicht Flatout 3, was ziemlich Mist war. Und es ist halt im Prinzip quasi so die richtige Fortsetzung von Flatout, was dann wiederum ein Spiel war, was sehr ähnlich ist zu Destruction Derby. Und Wreckfest ist halt so ein bisschen ein vergleichsweise realistischerer Take. Und eines der wenigen Spiele, die quasi Soft Deformation Physics haben. Also, dass die Autos sich realistisch verbeulen und verbiegen oder teilweise auch unrealistisch verbeulen und verbiegen, aber halt realistischer, als man es kennt.
Naja, das ist ja...
Was es dann sehr lustig macht, wenn man halt in einer großen Gruppe rumfährt und sich gegenseitig zu Schrott fährt.
Deswegen Breakfast.
Jo.
Eben.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe nicht viel Neues gespielt, aber ich habe Resident Evil Zero jetzt durch. Deswegen gebe ich dann halt jetzt nochmal, weil ich das beim letzten Mal hatte ich das ja nur kurz angesprochen, vielleicht jetzt mal so eine komplette Meinung zu dem Titel. Ich finde, der Titel wird wahrscheinlich zu Unrecht irgendwie in die zweite Bank geschoben, weil ich fand den Titel tatsächlich sehr, sehr gut. Der hatte das Obligatorische, ich meine, die letzten... ich sag mal, 20% des Spiels waren wieder ein bisschen Mist, aber das kennt man irgendwie von Resident Evil, das gegen Ende wird's immer ein bisschen, nimmt es so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Resident Evil 8 ist, da werdet ihr wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber bei Resident Evil Zero war das Ende so, na gut, muss man nicht unbedingt, aber es hatte die sehr, sehr typische Resident Evil Struktur. Du hast am Anfang natürlich den obligatorischen Zug, den, das kennt man ja auch von Bildschirm und so weiter. Da fängt man halt an. So die Zug-Level, sag ich mal. Das ist so ein bisschen was Neues, aber dann kommst du natürlich wieder im Haus. Also hier, das jetzt habe ich jetzt auch ein bisschen gespoilert, obwohl das passiert ja relativ früh schon. Und ja, gegen Ende ist das dann wieder ein bisschen, naja, das Übliche. Mir hat's wahnsinnig gut gefallen, einfach mal wieder so in diese klassische Manier von Resident Evil reinzutauchen. Man hat die, ja, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, diese typische Panzersteuerung, die man sich natürlich jetzt ein bisschen moderner einstellen kann. Das heißt, man steuert dann halt direkt, also das haben sie modernisiert. Dennoch hat man natürlich die fixen Kameraperspektiven. Wer damit nichts anfangen kann, für den ist dann das Spiel tatsächlich nichts. Obwohl die Kamera sich natürlich auch leicht bewegt, so ein bisschen mit, aber es bleibt halt eine fremde Perspektive halt, in die man die Figuren steuert. Das ist, ja, wahrscheinlich für die heutige Spielkultur wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt und kommt man wahrscheinlich nicht so gut rein. Nichtsdestotrotz, ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Ich meine, ich kannte das ja von früher, vom ersten Resident Evil zum Beispiel, da hat man ja auch so eine Art, wo da war es ja noch viel, viel schlimmer, weil da muss man die Figur ja so drehen und dann in die Richtung, ach, das war ja, das ging ja gar nicht, oder würde heutzutage gar nicht mehr gehen. Da war das mit dieser modernen Steuerung dann schon deutlich besser. Man kann auch ein bisschen die Knöpfe konfigurieren. Ich habe mir dann halt das Zielen und Schießen dann halt auf L1 und L2 gelegt, sodass ich das dann, also normalerweise, also die Standardsteuerung war halt mit X schießen und kann man sich alles selber ein bisschen modernisieren, sodass man das beste Spielerlebnis dafür sich rausholt. Ein paar Rätsel waren ein bisschen, ja, schwierig. Das, an einer Stelle musste ich sogar tatsächlich nachschlagen, weil ich absolut nicht mehr weiterkam. Das war so. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Spielt es mal selber. Da gibt's ein paar ganz coole Rätsel. Das einzige, was ich, also ich meine, ich fand das Spiel wirklich toll, auch das Gegnerdesign, weil wir haben jetzt wieder die langsamen Zombies, aber wir haben auch ein paar schnelle, wir haben ein paar mutierte Affen, die sehr, sehr schnell sind, dann so komische mutierte Affenkröten, sag ich mal, die noch schneller sind und eigentlich nicht schneller als die Affen sind, aber die sind halt gefährlicher als die Affen und noch ein paar andere gefährliche Monsterchen, die sich alle relativ gut wegballern lassen. Was mich allerdings überhaupt nicht gefreut hat, ist halt das absolut viel zu kleine Inventar. Man hat halt wirklich nur 6 Slots frei, werden auch im Spiel nicht vergrößert, also zumindest habe ich nichts gefunden, womit man die Slotanzahl vergrößern könnte. Und mit 6 Slot ist echt schwierig, weil eine Waffe nimmt schon einen Slot weg, hast du noch ein Gewehr dabei, was doppelt so groß ist, also fast alle Zusatzwaffen, die man kriegt, die belegen immer 2 Slots. Und wenn du dann mit einer normalen Knarre und noch einer größeren Knarre durch die Gegend läufst, du spielst wieder mit 2 Figuren, also die gleichzeitig, das heißt, die kann man hin und her wechseln, was ein recht cooles Feature hat. Das haben sie ja ein bisschen bei Revelations ja später nochmal gemacht. Hier bei Resident Evil Zero ist es noch ein bisschen intensiver, weil die haben jetzt auch unterschiedliche Fähigkeiten und du kannst sie wirklich wechseln und die sind für die Rätsel dann halt auch sehr, sehr relevant, dass du mal mit dem einen was machst und mit der anderen. Also man spielt halt die Rebecca Chambers, die kleine Ärztin, und Billy, den Psycho-Killer eigentlich, der ganz nett ist, also der nette Killer, der ausgebrochen ist. Und wie gesagt, wenn man dann mit so vielen Knarren durch die Gegend läuft, dann hast du überhaupt gar keinen Platz, weil du musst ja auch noch Munition auch noch mit aufnehmen. Das Schöne ist, Munition nimmt immer nur einen Slot weg. Das heißt, egal wie viel Munition du findest, das war ja in späteren Resident Evils, da kannst du zwar auch gruppieren, aber dann haben die immer mehr Slots eingenommen. Da ist es egal wie viel, wenn du da, keine Ahnung, 100 Schuss hast, das geht alles nur auf einen einzigen Slot. Und dann ist das nicht so problematisch. Aber Billy hat zum Beispiel auch noch ein Messer, das heißt, der hat 4 Slots, also zumindest in meiner Standardkonfiguration war das eine kleine Waffe, die Pistole, weil ich damit mehr Munition hatte, dann ein Messer und ein Gewehr komplett über die Bank. Das heißt, ich hatte nur noch 2 Slots frei, wenn man dann noch ein Heilmittel mitnehmen wollte, was meistens nicht so wirklich sinnvoll war. Am besten hat man es irgendwo rumliegen lassen. Das ist auch eine Besonderheit von Resident Evil Zero. Man konnte nämlich jedes Item an einen beliebigen Ort ablegen. Das heißt, man legt es irgendwo ab, dann wird es auch auf der Karte markiert, wenn man es abgelegt hat. Das heißt, man findet es auch relativ schnell wieder, wenn man eine gute Orientierung hat. Also zumindest im letzten Teil war die Orientierung echt schwierig, aber das hat sich auch in Grenzen gehalten. Mein Fazit: Es ist ein richtig, richtig gutes Resident Evil Spiel. Kommt sicherlich jetzt nicht an Resident Evil 2 oder... also an den Remake wohlgemerkt, oder Resident Evil 7 heran. Aber es ist ein gutes Resident Evil. Wer echt mal wieder ein klassisches Resident Evil spielen will, Resident Evil Zero, und wer das noch nicht überhaupt noch nicht gespielt hat, das sollte man mal nachholen, das lohnt sich tatsächlich. So, das ist meine Meinung dazu. Irgendwelche Fragen? Wahrscheinlich nicht.
Fragen,
Anmerkungen? Ihr habt es nicht gespielt, ne? Ihr habt kein Resident Evil Zero gespielt, oder?
Doch, ich habe das gespielt.
Ah, wie hast du es in Erinnerung?
Also ich glaube, ich habe es letztes Jahr gespielt, deswegen ist es noch recht frisch.
Ah.
Wann kam 3 raus? Letztes Jahr, oder?
Letztes Jahr, ja. Ich glaube, letztes Jahr
kam es raus. Ja, genau. Ich habe Zero und 1, beide die PS4-Versionen, hintereinander gespielt, bevor 3, glaube ich, rauskam.
Ah, ja.
Ich oder bevor 2 rauskam. Ich bin mir nicht mehr sicher, ey.
Ich spiele jetzt auch noch 1 gerade, jetzt tatsächlich angefangen.
Ich fand Zero auf jeden Fall besser als die 1, also von der von den Versionen, die ich gespielt habe. Mhm. Und ich fand die Rätsel auch gut, aber auch was du gesagt hast, also ich habe mich direkt erinnert gefühlt. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich einen Freund von mir, der das auch in dem Zeitraum gespielt hat, mehrmals geschrieben habe, wie unfassbar nervig das Inventar ist und wegen der Größe.
Das ist das Schlimmste.
Wie nervig das ist, dass man dann immer backtracken muss, weil du dann Sachen ablegst. Das ist so nervig. Und gefühlt ist das ja schon echt Spielzeitstreckung auch, oder? Also ich weiß nicht.
Ja, ich habe mehr Zeit damit verbracht, immer wieder mal zurückzulaufen. Und das kostet ja Zeit. Du hast ja immer dann die Türen dazwischen, was so eine Animation ist, die ja eigentlich keine Ladezeit versteckt, wie ich festgestellt habe. Weil im Grunde genommen ist es ja so, wenn man mit 2 Figuren an verschiedenen Orten unterwegs ist und du schaltest hinterher, das geht ja instant quasi.
Ja.
Das heißt, du hast quasi keine Ladezeit dazwischen. Die Türen, die verbergen keine Ladezeiten mehr. Die sind einfach nur noch da, weil es Dingen. Das konnte ich nicht umschalten, obwohl ich irgendwo gelesen habe, dass man das ausschalten könne, aber habe ich
nicht gefunden. Ich fand es auch sehr nervig.
Aber,
an sich ein gutes Spiel, muss ich schon sagen.
Ja, ich fand's großartig. Also ich fand auch die Figuren ganz sympathisch, so ein bisschen. Also die ein bisschen dumm naive Rebecca und der Killer Billy, was ich echt komisch fand. Also, naja, egal. War auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Also schön, dass es dir dann halt auch gefallen hat. Aber ja, Resident Evil 1 spiele ich jetzt auch nochmal durch. Das, ich meine, ich habe ja früher das Original gespielt, jetzt dann das Remake. Mal sehen, wie sich das dann im Vergleich zu meinen Erinnerungen gewandelt hat.
Ja, hast du eigentlich Code Veronica
gespielt? Code Veronica gespielt. Nee, ich hab's nicht gespielt. Aber war Killer Billy nicht auch der Spitzname der Deutschen für Michael Blazkowicz in den letzten paar...
Ja, ich glaube schon.
Letzten zwei Dingsspielen?
Killer Billy gab es hier als Actionfigur in dieser Collector's Edition. Ich glaube, es hieß Killer Billy. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Kann tatsächlich sein. Oder war das Killer Hans?
Er wird, glaube ich, er wird irgendwie, ich weiß, dass es auf jeden Fall Billy ist. Und ich glaube, es ist Killer Billy, aber...
Schön.
Er wird irgendwie halt von den Deutschen irgendwie Killer Billy genannt.
Ja, vielleicht war das der, ja. Vielleicht ist er ja da aus dem einen Spiel ins andere gekommen. Wer weiß. Ja, Code Veronica hatte ich gespielt tatsächlich, auf der Dreamcast sogar. Also...
Das fehlt mir nämlich noch. Das ist nämlich sowas, was ich noch nicht gespielt habe, aber.
Auch ein fantastisches. Ach. Also, es hat allerdings auch die Panzersteuerung halt, ne? Also, zumindest die damalige Version. Da hätte ich mir tatsächlich ein richtiges Remake mal gewünscht. Also, jetzt machen sie ja offensichtlich Resident Evil 4. Code Veronica hätte mir wesentlich besser gefallen, tatsächlich. Weil das hätte ich gern nochmal erlebt, tatsächlich. Das fand ich schön. Das war so ein. Das hat ja als erstes Resident Evil richtige 3D-Umgebung, obwohl die Kameraperspektiven natürlich fix blieben. Ein bisschen wanderten sie manchmal mit, also wenn du irgendwo einen Gang entlang gelaufen bist. Das fand ich super. Also es war, also optisch, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, war das eine absolute Wucht. Ich glaube, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr so gut herhalten. Und hier fährt gerade wieder was vorbei, was Tütata macht. Ich hoffe, man hört es nicht, aber wahrscheinlich hört man es. Auf jeden Fall, Code Veronica, toller Teil und das ist eigentlich ganz praktisch, dass wir bei Resident Evil sind, weil ihr wollt ja heute noch über Resident Evil 8 sprechen oder Resident Evil Village besser gesagt oder Village Resident Evil, wie auch immer. Da möchte ich euch dann halt, weil ihr wollt ja spoilern, ne? Ihr wollt euch richtig auslassen. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ich will's noch spielen, deswegen will ich euch nicht bei euren Spoilercasts zuhören. Und deswegen mache ich die Fliege, es sei denn, ihr habt noch irgendwas zu sagen, außer verschwinde.
Naja, also keine krassen Sachen, aber es gab ein paar coole, also gerade in der letzten Woche jetzt neues Gameplay von 3 Spielen.
Was ich
tatsächlich ganz interessant fand.
Das ist, bei dem einen Spiel ist es schade, dass der Anton nicht da ist. hau raus, kann ich wahrscheinlich auch ein paar Sachen zu sagen.
Also als erstes hätte ich, glaube chronologisch wäre als erstes der Dying Light 2 Trailer der neue dran. Kann das sein?
Das kann sein.
Ja, ich glaube schon.
Genau, da haben wir endlich was Neues bekommen. Ich glaube 2019 haben wir das letzte Mal irgendwas dazu gesehen auf der Gamescom, also zumindest ich. Und ich glaube danach kam erstmal nichts Neues und es war eher Funkstille, auch wegen Corona. Sagt das Team dann auch während des neuen Videos.
Es gab, glaube ich, auch vor Corona irgendwelche Probleme mit dem Spiel.
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich, so wie es so lange wie die Entwicklung
schon dauert. Nee, ich glaube, sie haben es sogar zugegeben.
Ach echt?
Weil ich meine, glaube ich, sogar das ursprüngliche Release-Datum war, glaube ich, für Ende Anfang 2020 oder Ende 2019. Ach,
stimmt.
Sogar.
Du hast recht, ja. Ja. Jetzt haben wir ein vorläufig endgültiges Release-Datum vom 7. Dezember diesen Jahres. Kommt dann halt für die gängigen Konsolen raus, PS4, 5, Xbox One, Series X und den PC. Und wir haben halt auch einen neuen Gameplay-Trailer gesehen, der auch ein bisschen was zur Story noch zeigt. Also im Prinzip sieht es genauso aus wie vor 2 Jahren, aber nicht mehr, also ich finde die Grafik sieht nicht mehr ganz so gut aus. Also vielleicht ist es tatsächlich jetzt näher und echter am finalen Produkt dann dran. Aber es sieht immer noch, was den Parcours angeht, sehr, sehr spaßig aus. Und ich freue mich als großer Fan des ersten Teiles sehr darauf.
Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von diesen auch von Sterben
Licht.
Nein, vom Sterben in Licht und wie hieß das andere nochmal? Ach, das ist ja jetzt auch in Deutschland erschienen, ne, das andere. Wie hieß das nochmal? Dem Paradies da, wo man
Dead Island.
Dead Island, ja, genau. kann man ja endlich mal drüber sprechen.
Ja, das mochte ich auch nicht tatsächlich.
Ah, okay, gut, dann.
Mir hat's der Parcours, oder das, ja, der Parcours hat's mir sehr angetan, deswegen mochte ich auch Dying Light so gerne.
Das sterbende Licht. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt den Trailer tatsächlich nicht gesehen. Was hat man denn da gesehen? Kannst du das beschreiben?
Im Prinzip, also ich glaube, man hat das schon mal gesehen. Es gibt verschiedene Fraktionen im Spiel und dann eben in kleinem Maße die Auswirkungen. Also du musst halt wählen, welcher Fraktion du dich anschließt und dann hast du halt irgendwie andere Sachen. Es wurden ein paar der Parcours-Sachen nochmal gezeigt. Es wurde ein bisschen näher auf die Story eingegangen. Und ansonsten neue Szenen, aber Sachen, die man schon wusste sozusagen einfach.
Na gut.
Ja, ich was ich persönlich interessant finde, was jetzt auch nichts Neues ist, aber halt so der ursprüngliche Aufhänger so auch ein bisschen an Dying Light 2 im Speziellen war, war ja auch quasi diese Idee, dass es so ein bisschen post-post-apokalyptisch ist. Ich glaube, der neue Trailer nennt es quasi das moderne Mittelalter im Sinne von irgendwie der ursprüngliche Zombie-Ausbruch, was auch immer, ist, glaube ich, dann im Spiel inzwischen 15 Jahre her oder so. Und die Fraktionen haben dann schon wieder ein bisschen aufgebaut.
Genau, ja.
Okay, naja, gut, das...
Wie es so gibt und...
Ja, und der nächste Titel, der vorgestellt worden ist, da kann ich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es dich dabei um Horizon Forbidden West handelt. Liege ich richtig?
Genau, hätte ich chronologisch auch als nächstes gesagt.
Ja, das Lustige ist, ich bin zufällig drüber gestolpert. Ich war halt da online und dann hat mir YouTube angezeigt so, hey, in 5 Minuten geht eine Präsentation zu Horizon los. Ich habe da drauf geklickt, habe mich dann erstmal gewundert, hä, passiert ja gar nichts, das ist ja... Und da hat man dann nebenan auch so einen Chat gehabt und das war eigentlich nur ein Counter, und zwar auf 5 Stunden runter, bis dann die eigentliche Präsentation beginnt. Und da hat man dann nur halt Szenen, also Landschaftsszenen gesehen aus Horizon. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt und da ist dann oben in der Ecke war dann halt auch der Counter. Und das wurde dann halt im Chat auch ein paar Mal erklärt, weil da gab es viele, die gesagt haben, hä, wann geht's denn los? Was dauert das? Weil das ging ja mehrere Minuten und ich meine, ich habe das jetzt nicht die 5 Stunden verfolgt, aber das fand ich schon ganz witzig, vor allen Dingen, weil dann halt immer wieder irgendein Offizieller, dann das war so ein markierter Account, der in dem Chat was geschrieben hatte, so ein PlayStation Official Account, der gesagt hat, das ist nur ein Countdown, es gibt eine richtige Präsentation, aber die ist erst in 5 Stunden. Das ist jetzt nur ein schöner, schicker Countdown. Das heißt, wir haben 5 Stunden einen schicken Countdown gesehen. Sah toll aus, aber naja, die Live-Präsentation habe ich mir dann nicht angeguckt. Ich habe mir dann erst am nächsten Tag dann halt tatsächlich dann einen Teil nur des Trailers angeguckt, weil ich habe mir den Anfang halt angeguckt und dachte mir, boah, das sieht so geil aus. Und irgendwann habe ich gesagt, ah nee, mach aus. Das ist ein Spiel, das möchte ich mir jetzt nicht quasi spoilern, quasi, sondern weil ich hatte schon so eine Art, also das geht ja los mit so einer kleinen Cutscene und irgendwann läuft Aloy halt so los und dann fährt die Kamera zurück, also so aus der Cutscene in die in das Gameplay quasi so hinein und das war so ein kleiner, ja, schon ein bisschen so ein Wow-Moment für mich, so, boah, weil diese ganze Details da mit diesem Gras und dem Gestrüpp und so weiter, dachte ich mir, boah, okay, das sieht fett aus. Und dann habe ich halt ausgemacht und dachte mir, nee, den Rest gucke ich mir jetzt nicht an. Aber da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen davon, Lukas, oder?
Also ich habe es auch nicht komplett geguckt, weil ich mich auch nicht zu sehr spoilern wollte. aber das, was ich gesehen habe, macht mir sehr viel Lust, weil es ist so more of the same, nur mehr polished.
Ja, polished.
More of the same. So, und mehr muss ich gar nicht sehen. Jetzt will ich nur wissen, wann es rauskommt und dann will ich es spielen.
Ja, das ist leider, wurde kein Release-Datum genannt.
Was mich befürchten lässt, dass es nicht dieses Jahr sein wird, ein bisschen.
Ich befürchte auch, dass es nicht mehr dieses Jahr kommt. Also ich denke mal, die werden das wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann früher wahrscheinlich dann raushauen, denke ich mal.
Was dann auch schon 5 Jahre nach dem ersten Teil wären, was schon echt lang ist.
Ja, soll mir recht sein dafür, wenn es gut wird und nicht so buggy ist wie einige der letzten Spiele, dann soll mir das nur recht sein. Also von daher passt schon. Sollen sie machen, sollen sich Zeit lassen. Jan, hast du dir das angeguckt? Hast du da was gesehen?
Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Von daher interessant, dass es jetzt angesprochen wurde.
Ja, dass
keiner so richtig gesehen hat.
Ja, das ist lustig.
Aber ich schätze, um irgendetwas beizutragen, ich kann mir schon vorstellen, dass es bis Ende des Jahres noch rauskommt, weil, keine Ahnung, es wurde ursprünglich ja so lange, es gab ursprünglich ja des Öfteren mal Gerüchte, dass das ein PS5-Launch-Titel hätte sein sollen. Mhm. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich trotz allem schon relativ weit sind. Andererseits mal schauen.
Ja, mal gucken.
Also ich würde es jetzt noch nicht ausschließen, nur weil sie jetzt noch kein Release-Datum genannt haben. Aber ich meine, es wird definitiv dann irgendwie November oder so.
Ja, ja.
Wenn es dieses Jahr rauskommt.
Mal gucken,
wir werden es sehen.
Es soll, glaube ich, immer noch ein Cross-Gen-Titel werden, ne? Also auch für PS4 noch kommen.
Ja.
Weil das... bin mal gespannt, was sie da machen, dass das gut funktioniert. Ich hatte auch noch gehört, also weil ich das ja selber nicht mehr weiter angeguckt habe, dass das Wasser sehr gut aussehen soll. Ich bin so neugierig, aber jetzt hat keiner von euch das gesehen, kann mir irgendwas dazu sagen. Das ist so.
Ja doch, das habe ich noch gesehen, weil ich habe da ein bisschen immer so weiter durchgesappt und immer so 30 Sekunden Schnipsel geguckt.
Ah, okay.
Und es sah schon gut aus, aber also sah gut aus.
Sah gut aus.
Ich habe es aber keine Ahnung, jetzt darauf nicht weiter geachtet aufs Wasser, aber es sah gut aus.
Ja, das Wasser soll echt fantastisch gewesen sein, also so mit der Unterwasserwelt und so weiter. Also
muss ich
aber ich
noch mehr drauf achten.
Ja, ich hab's mir nicht angeguckt. Ich werde jetzt auch konkret alles meiden, was mit dem Titel zu tun hat. Den werde ich quasi blind kaufen. Ich hoffe, dass das mich nicht irgendwie hinterrücks irgendwie ermordet.
Bestimmt nicht.
Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall heiß auf den Titel. Das ist so ein Titel, auf den ich echt heiß bin. Ja, nächste Präsentation, was war das?
Das Anton-Spiel? Leider Far Cry 6.
Ja, das Anton-Spiel. Ich fand das so lustig, dass der Bösewicht da Anton heißt. Das hätte jetzt so gut. Ja, wie fandest du's?
Ja, irgendwie, ich will nicht enttäuschend sagen, weil ich ja gar keine Erwartungshaltung hatte, aber ich finde, es sieht sehr unbeeindruckend aus, sehr generisch einfach, und die Thematik ist ja recht ernst, sie ist sehr ernst, aber irgendwie ist das Spiel dann doch sehr komisch, sage ich mal, im Sinne von witzig. Ich weiß nicht, irgendwie passen Gameplay und Story da nicht komplett zusammen, aber das war ja auch vorher schon so bei den Teilen, irgendwie. Keine Ahnung, mich hat's überhaupt nicht überzeugt, und also ich fand ja 5 schon nicht sonderlich gut. Daher werde ich 6 auch nicht spielen, aber ja, war jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt.
Ja, also vom Gameplay, auch vom Optischen hat's mich jetzt nicht ganz so umgehauen. Ich fand den Story-Ansatz halt ein bisschen interessanter mit dem Diktator und seinem Sohn quasi. Aber ansonsten, oder Sohn oder Tochter, was auch immer. Man kann ja das Geschlecht, glaube ich, wählen bei dem Spiel. Das wurde, glaube ich, wurde das im Trailer gesagt? Ich weiß gar nicht genau. Oder ob das bei irgendeiner Information war, die ich jetzt noch irgendwo gelesen habe. Auf jeden Fall, ja. Aber ich bin jetzt auch kein großer Far Cry-Fan. Ich habe ja, wie gesagt, erst vor kurzem jetzt Far Cry 3 mal gespielt, durchgespielt. Fand ich okay. Ich muss jetzt nicht unbedingt, es sei denn, es stellt sich jetzt heraus, dass Far Cry 6 so im Nachhinein ein fantastisches Spiel ist, dann werde ich das vielleicht in 2 Jahren oder 3 Jahren dann doch nochmal nachholen. Mhm. Aber so erstmal nicht.
Ja. Jan, hast du was gesehen dazu?
Ich habe ein bisschen was gesehen, ich bin aber auch nicht super interessiert, weil ich allgemein nicht interessiert bin an Far Cry. 3 war okay, der Rest war halt irgendwie und das ist halt dieses übliche Ubisoft-Ding. Sie haben auch schon Ubisoft üblich gesagt, dass das Spiel nicht politisch ist, auch wenn es offensichtlich politisch ist.
Ja, stimmt. Naja.
Wie gut. Sie das halt immer machen. Aber nein, es hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert von dem, was ich gesehen habe. Ich finde es ein bisschen seltsam, bemerkenswert, dass jetzt so ein bisschen mehr, ich schätze, noch ein bisschen mehr in so eine Just Cause-Richtung gehen.
Das stimmt, das mit, hat mich auch
so ein bisschen verrückten erinnert. Waffen und so, aber
richtig,
dann diese, kann man auch Just Cause spielen.
Die CD-Kanone. Tatsächlich, stimmt. Hat mich auch
ein bisschen. Die CD-Kanone ist von Dingens geklaut, ist von Sunset Overdrive geklaut. Auch wenn es da Vinylplatten waren.
Ja, ach, am coolsten ist hier von Ratchet & Clank wie hieß das nochmal, die Dance-Kanone da? Die Disco-Kugel, die man verschießt, ich hab schon wieder vergessen. Egal, Ubisoft macht solche Spiele, Capcom macht in letzter Zeit fantastisch gute Spiele mit auch hier das neue Monster Hunter scheint auch wieder alle Rekorde zu brechen und scheint auch fantastisch zu sein. Der neueste Streich von Capcom ist allerdings Resident Evil Village und das habt ihr beiden jetzt komplett durchgespielt und könnt vieles dazu erzählen. Vielleicht gebt ihr mal ganz kurz noch so das Fazit, damit ich höre, ob das wirklich ein gutes Spiel ist oder nicht, weil das würde mich schon mal interessieren, also so bevor ich mich verabschiede. Jan, fandest du es gut?
Meistens. Es sind irgendwie sehr viele verschiedene Spiele und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht, aber andererseits war ich jetzt nicht unglücklich damit, dass quasi das größte Der größte Punkt, den ich ein bisschen schade fand, ist, dass es sich wirklich auf dem aufbaut, womit Resident Evil 7 angefangen hat, aber dafür haben sie halt sehr viele andere Ideen angebaut und manche davon waren sehr gut und generell hat sich das Spiel gut gespielt und ich war nie gelangweilt.
Das heißt, du hattest Spaß mit dem Spiel, das ist schön. Lukas und du?
Also als Kurzfazit, das sind meiner Top 3 der besten Resident Evil Games.
Oh, okay, das werde ich doch relativ zügig nochmal nachholen müssen. Ich wollte eigentlich ja irgendwie ein bisschen warten, aber wenn du das schon so sagst, dann ja gut, okay. Dann lasse ich euch beiden jetzt hier alleine und spoilert mal los und wir hören uns dann. Ich verabschiede mich von unseren Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ihr könnt jetzt unbeschwert über das Spiel loslegen. Und als hier nochmal eine große Spoilerwarnung an alle anderen, also die Herren hier, die werden sich nicht zurückhalten. Also, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja. Ja. Ja, genau, also nochmal eine allerletzte Warnung, dass wir durchaus über alles, was das Spiel angeht, reden werden. Ich meine, manche Leute wird vielleicht nicht unbedingt das interessieren, ob Spoiler sind oder nicht. Ich meine, Resident Evil Geschichte ist halt so ein Ding. Andererseits muss man sagen, es gibt sehr viele, ich würde behaupten, Überraschungen in dem Spiel. Ich würde auch behaupten, der Trailer hat da nicht unbedingt drauf vorbereitet, sag ich mal. Von daher, ja, das nochmal so als letzte Warnung. Also bei dir ist es in den Top 3 der besten Resident Evil Spiele.
Im Gesamtpaket auf jeden Fall. Hätte ich nach der ersten Stunde nicht gedacht, aber mit dem Ende oder insgesamt dann auf jeden Fall, ja. Wie ist es bei dir?
Jetzt muss ich mal überlegen. Weil ich meine, der in Anführungsstrichen der Vorteil bei mir ist ja, dass ich kein riesen Resident Evil Fan im Speziellen bin. Aber ich glaube, es wäre nicht in den Top 3.
Okay.
Krass. Ich glaube, meine Top 3 sind irgendwie zwischen 4, 7 und 2. Ich bin mir nicht ganz sicher bei 2.
Okay, also bei mir ist es 4, Remake 2 und eben 8. Ich finde 8 vor allem so gut, weil es eigentlich fast wie 4 ist in sehr vielen Teilen. Und ich glaube, deswegen gefällt es mir so gut.
Und 7 ist manchmal. Es ist manchmal wie der vierte
Teil. Das stimmt. Es gibt auch Abschnitte, die sind wir können da nachher noch drauf eingehen, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, gibt auch Abschnitte, die mir nicht so gut gefallen haben, aber im Gesamten hat es mich schon sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr stark an 4 erinnert und obwohl ich 7 auch sehr gut finde, das ist bei mir dann so Platz 4 eher, ja, ist es knapp in die Top 3 reingerutscht doch.
Ich meine, ich hatte bei dem Spiel das Gefühl, dass keine Ahnung, dass es da irgendwie, ich will es nicht unbedingt Konflikt nennen, aber zwischen den Entwicklern gab es wohl mindestens 3 verschiedene Spiele, die sie machen wollten. Es gibt ein paar Leute, die quasi eine Fortsetzung zu Resident Evil 7 machen wollten und ein bisschen weiter sich so ein bisschen die modernen Indie-Horror-Trends angucken wollten. Es gibt Leute, die wollten Resident Evil 4 machen. Und es gibt Leute, die wollten, ich weiß nicht, eines der mittleren Resident Evils machen.
Oder den 5. vielleicht so eher.
Auch. In gewisser Weise würde ich behaupten, Resident Evil 8 ist Resident Evil 6 in gut. In der Hinsicht. Weil Resident Evil 6 war ja auch diese Sache von wegen, wir probieren 3 verschiedene Dinge und nichts davon war so super gut. Ja. Das ist auf jeden Fall besser bei Resident Evil 8. Und es ist halt, ja, es ist halt in gewisser Weise so das größte Plus und das größte Minus bei Resident Evil 8. So von wegen, du spielst nie sehr lange dasselbe Spiel, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und manchmal sind es gute Parts und manchmal sind es schlechte Parts oder nicht so gute Parts oder Parts, die einem persönlich nicht gefallen. Und ja, das ist halt so der Vorteil und der Nachteil. Der Vorteil ist dann halt, zum einen, wenn es einem so nicht unbedingt gefällt, ein Part, dann muss man ihn nicht sehr lange spielen. Dann ist man relativ schnell bei einem ganz neuen Part, der wieder was in gewisser Weise etwas ganz anderes sein kann, zumindest insoweit, wie man das bei dem Grundkonzept sagen kann. Ich meine, dass die Grundlage ist natürlich immer noch Resident Evil 7 mit dem First-Person-Gameplay und alles und das ändert sich auch nicht groß, auch wenn innerhalb quasi von dieser Basis viel gemacht wird. Und tatsächlich in gewisser Weise, manchmal hat es sogar so den Vorteil, dass es so ein paar kurze Szenen gibt, die ich dann tatsächlich durchaus mochte, weil sie kurz sind, sozusagen. Vielleicht um das Größte anzusprechen, weil es auch schon von einigen kritisiert wurde. Richtung Ende ist das Spiel mal für eine halbe Stunde Call of Duty.
Ja, das ist wahr.
Was ich aber persönlich ganz okay fand, weil ich konnte dann halt mal eine halbe Stunde massenhaft Werwölfe niedermähen. Wäre es jetzt länger gewesen oder wäre das ganze Spiel oder die Hälfte des Spiels jetzt irgendwie dieses Call of Duty Resident Evil gewesen, weiß ich nicht, was ich hätte davon gehalten. Aber irgendwie so als kurze Einlage war es jetzt nicht unwillkommen, auch wenn natürlich seltsam.
Kann ich so unterschreiben. Also wäre das die Dauer, für die dieses Segment mit Chris da war super. Irgendwie hat es auch, was storytechnisch passiert, einfach tonlich dann hat was ganz angenehm darauf folgend. Und mittlerweile, wenn man halt Chris spielt, weiß man ja eigentlich, was man bekommen sollte. Von daher hat es mich auch nicht gewundert. Aber ich fand es auch tatsächlich ganz gut. Und die Werwölfe haben mich so genervt in gewissen Abschnitten davor, dass es dann angenehm war, endlich so gute Waffen zu haben, dass ich einfach wegmähen konnte. Das war sehr angenehm.
Ja, ja, absolut. Ja. Ich hatte ja, glaube ich, in einem vorherigen Podcast gesagt, ich habe es auf Anweisung von irgendwelchen Internetmenschen sofort auf Hardcore gespielt. Ich weiß nicht unbedingt, ob es eine gute Idee war. Es war halt definitiv dann mehr ein Survival-Horror-Spiel. Also ich hatte tatsächlich die meiste Zeit, auch wenn es, wie das halt bei solchen Spielen ist, Richtung Ende einfacher wurde, hatte ich trotzdem oft Probleme mit Munition und sowas. Und halt der Anfang quasi, der quasi die, das Revival vom Anfang von Resident Evil 4 ist halt extrem schwer.
Das glaube ich, ja. Das fand ich schon auf normal, also die mit, keine Ahnung, normal heißt es, glaube ich, fand ich es da schon schwer oder auch nervig. Also ich habe es auch schon zweimal gespielt, nicht das ganze Spiel, aber den Anfang. Und habe das dann mal auf Hardcore mit Infinite Ammo für, was war das? Eine der Standardpistolen. Ich glaube, die zweite Pistole oder so gemacht. Und selbst da, also die Gegner halten schon wirklich viel aus. Das ist schon anstrengend. Also bin froh, dass ich das dann auf dem normalen Schwierigkeitsgrad erstmal gespielt habe, weil ich selbst da schon teilweise gerade gegen die Werwölfe oder auch in der Fabrik ein bisschen doch schon Probleme hatte. Also das hat schon sehr viel Ressourcen gekostet teilweise.
Ja, es war ganz lustig. Ich hatte auch mal kurz New Game Plus angespielt, hauptsächlich für so ein paar Achievement-Sachen, die man ja freischalten kann und wo man dann ja auch quasi Punkte kriegt, die man dann wieder in andere Sachen investieren kann, wie was du zum Beispiel gesagt hast, hier unendlich Munition für bestimmte Waffen. Und das war ganz lustig, weil als ich dann zu dem Part kam, wo ich dann tatsächlich auf irgendetwas schießen konnte beziehungsweise musste, hatte ich dann gesehen, oh, ich habe noch mein Inventar vom Ende des vom Ende des anderen Spielstandes, aber ich hatte nur noch irgendwie zwei Sniper-Rifle-Schüsse oder so.
Ja, der
letzte, für den einen Gegner gereicht hatte, aber danach wurde es dann wieder etwas schwieriger.
Der letzte Boss hat bei mir auch ziemlich viel Munition gekostet, sag ich mal. Ich bin da auch, also ich hab dann halt zum Glück die Munition, unendliche Munition für die Pistole gekauft, sonst wäre ich da auch nicht weit gekommen bei dem New Game Plus am Anfang. Ich wollte hauptsächlich diesen riesigen Werwolf da nochmal besiegen, weil es da auch eine Trophäe dafür gab, den man später eigentlich erst besiegt. Und also, ich weiß gar nicht, wie man das ohne Infinite Ammo schaffen soll. Also, ich glaube, es geht einfach gar nicht.
Das ist relativ einfach, wenn du den Granatwerfer hast.
Ach so, ja gut.
Weil der Granatwerfer, den, da kannst du auch unendlich Munition relativ einfach für kaufen, weil der Granatwerfer hat keine Upgrades, die verlangt werden. Und ja, sobald er dann auftaucht, schießt du halt die ganze Zeit Granaten auf das Ding.
Ja gut, dann geht's. Ja. Ich hab's halt mit der Pistole gemacht und es hat schon sehr lange gedauert.
Ja, ich glaube, du hast auch nicht ewig Zeit dafür, weil da läuft ja quasi so ein versteckter Timer hinter.
Irgendwann zieht dich einer der Werwölfe einfach runter. Es gibt da auch noch so eins von diesen Challenges, wo man dann auch diese Punkte kriegt. Da muss man irgendwie 30 Gegner in dem Abschnitt töten. Da bin ich auch nicht hingekommen. Ich hatte dann 27. Da muss schon
echt, ja, ist natürlich ärgerlich, happig. Aber auch wieder sehr einfach mit dem Granatenwerfer.
Ja, ich vielleicht.
Also im Prinzip mit dem Granatenwerfer war es dann halt seltsam, dass dann diese Szene kommt, wo man quasi dann aufgehalten wird und dann doch noch besiegt wird, weil da hätten noch stundenlang Gegner kommen können, natürlich.
Ja, ja, stimmt. Welche von den, nennen wir es mal Abschnitten, hat dir denn am wenigsten gefallen und was fandest du am besten?
Mal sehen. Also in gewisser Weise fand ich den tatsächlich den Hauptbewehr den meist beworbenen Part quasi in dem Schloss fand ich mit am besten einfach vom Design her und weil es ganz lustig war, wie es dann immer so hin und her wie das dann quasi innerhalb in dem Abschnitt auch so immer hin und her gesprungen ist zwischen den Kellersegmenten und quasi so den oberen Schlosssegmenten und wo du dann hinterher auf dem Dach bist. Das fand ich ganz nett und insbesondere fand ich es auch ganz cool, weil es halt so ein bisschen am ehesten ein Resident Evil 7 Feeling hatte, nur halt gleichzeitig halt sehr auf theatralisch hochgepumpt. Was da ja Sinn macht. Du hast ja wirklich diese sehr, diese selbst für Resident Evil-Verhältnisse nochmal sehr überzogenen Charaktere.
Ja.
Die halt so auch sehr, sehr theatralisch sind und das war halt ganz unterhaltsam und tatsächlich die meiste Zeit hat es da auch so ganz gut hingehauen mit dem Schwierigkeitsgrad und den Survival-Horror-Aspekten und halt auch und es hat halt auch ein unerwartet interessantes Pacing, was ich dann aber im Endeffekt auch nicht gehasst habe. Vor allem, ich hätte halt nicht gedacht, dass so regelmäßig schon Bossgegner dann kommen in Form von den drei Töchtern von der großen Dame. Und dann die große Dame hinterher selber. Und das war allgemein ein sehr gutes Segment. Das würde ich tatsächlich sagen, hat mir so am besten gefallen. Ich schätze, was mir am wenigsten gefallen hat.
Lass mich dich mal kurz unterbrechen. Okay. Wie sprichst du sie aus? So wie die im Spiel oder wie man den Namen eigentlich eher aussprechen würde?
Ich schätze, so wie im Spiel, weil das anscheinend richtig ist.
Okay.
Was dann tatsächlich so ein bisschen peinlich ist, weil es gibt ja auch diesen rumänischen Diktator, den ich bisher immer Ceausescu genannt habe.
Also soweit also ich weiß, und das habe ich auch gelesen, also in Foren, zumindest von dort Native-Speakern des Rumänischen, dass das Escu schon ausgesprochen wird, also und nicht stumm ist das O oder so. Bin mir jetzt nicht sicher, was davon wirklich richtig ist irgendwie.
Naja, keine Ahnung, ich hätte es vorher auch mit dem U ausgesprochen, aber ich schätze, keiner spricht das U im Resident Evil aus, also schätze ich, wird das schon in Anführungsstrichen richtig sein.
Okay. Also für die Dauer des Podcasts werde ich mich weigern, es ohne U auszusprechen, werde Dimitrescu sagen. Aber ich lasse mich gerne noch eines Besseren
ist, belehren. Ich werde es überleben, ist mir egal, okay. aber gut für die Hörer als Vorwarnung.
Vielleicht haben wir einen rumänischen Zuhörer oder eine Zuhörerin und die kann uns dann an podcast@germondo schreiben, wie es denn richtig ausgesprochen wird.
Oh ja.
Aber jetzt darfst du weiter, nachdem ich dich so rüde unterbrochen habe.
Das macht ja nichts. Das schlechteste Segment ist tatsächlich schwierig, weil ich meine, das ist halt auch so ein bisschen das ist auch quasi meiner Meinung nach halt, nachdem ich schon vorhin über die Vorteile gesprochen hatte, auch die Nachteile, dass das Spiel in keinem der Segmente sonderlich lang ist, finde ich quasi bei allen Segmenten war ein bisschen das Problem, dass das Potenzial nicht erfüllt wurde von den Segmenten. Ich schätze, das, was ich am ehesten frustig fand, war halt die Fabrik. Ich denke, das ist kein kontroverses Statement.
Ja,
ich also habe, glaube ich, die Fabrik nicht so sehr gehasst wie andere Leute teilweise, aber es war halt schon kein unbedingt interessantes Setting und ja, ich habe es nicht gehasst, aber ich habe es auch nicht sehr gemocht und das wäre, glaube ich, das, was ich am ehesten überspringen könnte, würde.
Ja, also bei der Fabrik geht's mir ein bisschen ähnlich. Ich fand sie okay, aber ich fand sie viel zu lang im Vergleich. Also das Schloss hat mir auch am meisten Spaß gemacht und ich bin froh, dass es auch so lang war. Also für mich war es der längste Abschnitt. Ich glaube, also ist ja für dich wahrscheinlich ähnlich gewesen, zumindest im Vergleich.
Ich könnte es jetzt nicht genau sagen, aber ja, es ist definitiv das Schloss und die Fabrik haben ziemlich ähnliche Längen.
Und da fand ich die Fabrik dann doch ein bisschen nervig, weil ich die Gegner auch nervig fand, also gerade diese mit dem Herz. Also die stelle ich mir auf Hardcore dann schon sehr, sehr schwer vor.
Aber ja, es ist halt dumm, wenn sie diesen offensichtlichen Schwachpunkt haben, aber den die ganze Zeit verdecken.
Mhm.
Das ist so.
Eben, oder auf dem Rücken haben oder so, da gab es ja dann auch noch welche.
Ja.
Mhm. Aber sonst fand ich das Schloss auch wirklich am besten. Und ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, was nach dem Schloss kommt. Ich dachte eigentlich, das ganze Spiel spielt im Schloss. Ich habe da überhaupt nichts mitbekommen davon und war dann sehr positiv überrascht, als es dann, beziehungsweise zum einen positiv überrascht, dass es rausging, zum anderen auch ein bisschen ernüchternd, weil ich die Lady Dimitrescu so mochte. Ich finde, das ein sehr interessanter Charakter und sehr schade, dass sie halt recht schnell, ja, verheizt wurde, sage ich mal. Aber an sich fand ich es trotzdem gut, dass es dann so viel unterschiedliche Areale noch gab. Ich glaube aber am schlechtesten oder am uninteressantesten fand ich tatsächlich das Reservoir von Moreau, weil ich auch den Gegner und die Figur nicht so mochte. Wobei das Level mir an sich
wie
schon Spaß
gemacht. Wie alle anderen.
Ja, das alle Level hat mir schon Spaß gemacht. Der aber arme den Charakter Kerl an sich, ja, ich weiß nicht, der ist so, ist mir too much, ich weiß nicht. Auch wenn er am ehesten noch vielleicht Resident Evil mäßig ist, keine Ahnung, fand ich es irgendwie, mir hat es nicht gefallen. Also, mir ist nicht gefallen. Ich fand ihn im Vergleich zu den anderen drei Lords nicht so stark.
Weiß nicht, wie du. Ich schätze, du andererseits hatte ich kein großes Problem mit. Ich fand den Bosskampf am Ende ganz unterhaltsam und ich fand dieses Segment ganz nett, wo man dann quasi dieses Nicht-Plattforming-Segment, wo man dann quasi zwischen den treibenden Sachen, beziehungsweise die Sachen, die da so ein bisschen die rausstehen, hin und her navigieren musste, ohne gefressen oder versenkt zu werden. Von daher, ich schätze, in gewisser Weise ist das auch wieder so eine Sache, wo man sagen kann, ich fand's gut, weil es nur so lange war, wie es lange war. Wäre es jetzt länger gewesen, wäre es eventuell auch mein ungeliebtestes Segment gewesen. Aber ich fand, es hat jetzt nicht, ich fand, es war dann halt wieder so eine Abwechslung. Und das, es war definitiv vorbei, bevor es bei mir eine Chance hatte, wirklich irgendwie langweilig oder nervig zu werden.
Okay, so geht's mir dann eher mit dem letzten von uns noch nicht benannten Gebiet, weil das tatsächlich mein zweitliebstes Gebiet war, oder Abschnitt, der bei Beneviento, weil ich den, also das gehört für mich so zum Besten, was ich in dem Genre bisher gespielt habe, weil es irgendwie so atmosphärisch war, sehr gruselig, eigentlich recht simple Rätsel hat, aber irgendwie doch Spaß macht, das zu lösen und am wenigsten diesen Action-Fokus hat und am ehesten auch vielleicht sogar noch an 7 erinnert, zumindest ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du den Abschnitt mochtest oder wie er dir gefallen hat.
Ich sag mal, ich fand's ein bisschen überhyped. Okay. Ich meine, ich fand das Segment gut und ich fand's auch recht gruselig, aber keine Ahnung, vielleicht hätte ich da vorher nicht lesen sollen. Also mir wurde da nichts gespoilert, aber es wurde halt gesagt, so wahnsinnig gruselig, so, ja, okay, ein bisschen.
Also du wusstest, dass es noch weitere Abschnitte gibt nach dem Schloss?
Ja, relativ kurz nach Release des Spiels.
Okay, das wusste ich nämlich.
Hatte ich es dann quasi gelernt. Und ich meine, an und für sich ein cooles Segment. Und ich schätze, da möchte ich einen kleinen Schlenker machen und sagen, was definitiv ohne Vorbehalte sehr, sehr gut ist an dem Spiel, ist das Sounddesign.
Oh ja, das stimmt, ja.
Weil meiner Meinung nach, wenn das Spiel gruselig war, lag es fast immer an dem Sounddesign.
Ja.
Das war auch so ein bisschen bei dem Punkt, weil abgesehen von dem What the fuck Riesenbaby, was irgendwie so aussieht wie das, wie der Fötus aus PT, fand ich's jetzt nicht super gruselig, zumindest im Vergleich zu anderen Indie-Horrorspielen oder so, die ich gespielt habe. Aber halt das Sounddesign hat nochmal ein bisschen mehr dazu beigetragen und es war definitiv ein gutes Segment, nur halt, wenn Leute sagen, wow, kann ich nicht so ganz zustimmen. Weiß ich nicht. Okay. Ich hab's definitiv gemocht. Und ich fand's ganz interessant, dass es quasi diese halbe Stunde ist, wo es irgendwie am wenigsten wie der Rest des Spiels ist. Und dann kommt man dann hinterher raus und es wird nie wieder drüber geredet, sozusagen.
Ja, das stimmt, ja.
Fand ich ganz interessant. Tatsächlich wäre dann aber auch quasi mein Hauptkritikpunkt, dass ich mir tatsächlich dann wohl eher mehr davon gewünscht hätte.
Von dieser
Art? Wie gesagt, ich finde nicht, ja, in gewisser Weise, beziehungsweise mehr Versuche in Richtung in Anführungsstrichen richtigen Horror zu machen, weil das ist halt so ein bisschen das, was ich schade fand, dass halt Resident Evil 7 überraschend sehr in eine Horrorrichtung gegangen ist, nachdem ich Resident Evil in den anderen Spielen eigentlich nie sonderlich gruselig fand, sondern halt mehr Jumpscares und so.
Mhm.
Fand ich halt, Resident Evil 7 war das erste Spiel, was zumindest über längere Abschnitte wirklich gruselig war, und Resident Evil 8 macht es hin und wieder so ein bisschen, aber nicht richtig viel. Und das fand ich schade.
Also du hättest dir mehr Grusel auf längere Zeit gewünscht.
Ja, ja, ja.
Also ich glaube, ich bin da eher ein bisschen verweichlicht, deswegen fand ich das für mich sehr angenehm. Weil ich, also dieses Segment, diese halbe Stunde, was das war, das hat mich schon viel Kraft und Nerven gekostet tatsächlich, aber für die Zeit, wo es halt da war, war es echt super. Aber ich glaube, ein ganzes Spiel in der Zeit, also so in der Intensität, kann ich nicht spielen. Also ich kann auch sowas wie Outlast, kann ich nicht mehr spielen. Irgendwie ist es mir zu, das ist wirklich anstrengend körperlich für mich, und ich schwitze dann auch und
verstehe, verstehe, okay.
Das ist sehr unangenehm. Aber zum Sound, ja, habe ich auch eine Frage.
Ja, definitiv. Nee, sag, ja.
Hast du es mit Kopfhörern oder Surround Sound gespielt?
Ich hab's mit Surround Sound gespielt. Was hättest du denn jetzt gesagt, wenn ich es mit Stereo gespielt hätte?
Ja, ich habe, wenn du schon vom Sound geschwärmt hast, hätte ich erwartet, dass du es entweder mit Kopfhörern oder mit Surround gespielt hast. Ich hab's nämlich mit beidem wechselweise gespielt und fand's einfach auch sehr überragend. Also wirklich ganz, ganz toll.
Ja, ja. Also, was sie da gemacht haben, ich meine, gab es Musik in dem Spiel?
Ja, Musik zumindest gab, am Ende.
Ich mich jetzt nicht groß. Ja, gut, am Ende ja, bei den Credits, aber ich meine, während dem Gameplay und so.
Ich glaube, einmal wurde nicht was gesungen oder so? Ich bin gerade nicht sicher.
Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Also musikalisch kann ich mich nicht dran erinnern, aber halt Sounddesign, Soundeffekt und alles halt sehr, 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 sehr gut.
Ja, definitiv. Alles. Wie fandest du die Rätseldichte insgesamt? Oder Puzzledichte?
Okay. Ich fand's okay. Ich meine, es ist halt, wie es bei Resident Evil immer so ist. Es ist ein bisschen mehr Puzzle als andere Spiele, aber nicht so viel mehr. Ein Puzzle, was ich extrem nervig fand, war dieses optionale Puzzle, was du im Schloss findest, was genauso funktioniert mit diesem Feuerding, was an der Kette hängt.
Ah, ja, das hat mir sehr lang gedauert und ist dem Glück geschuldet, dass ich es geschafft habe.
Ja, da gibt es diese optionale Stelle mit dem Grab und
ja.
Ja, wusste ich genau, was ich zu tun hatte, aber hab's trotzdem nur schwer hingekriegt, insbesondere weil ich auch Munition sparen wollte und es dann mit einem Messer versucht hatte.
Genauso ging es mir auch.
Was auch nicht so richtig funktioniert hat, und das war eine sehr nervige Stelle. Ich meine, andere Puzzle, ja, ich meine, die im Beneviento-Haus waren ganz nett, aber halt nicht schwer.
Ja.
Ein Puzzle fand ich sehr clever, das hat mir sehr gut gefallen und das möchte ich jetzt in jedem Spiel haben. Das ist auch wieder eine optionale Stelle und hat auch wieder mit diesem Feuerding zu tun. Aber
ja, ich
statt dass du ein Kelch hin und her schwingen musstest, musstest du einen Gegner anzünden.
Ja, ja, stimmt.
Das war ganz cool, das fand ich ganz nett.
Kriegt man, wo ist das mit Lady Dimitrescus Schatzkammer oder sowas ist das?
Oh, da in diesem Bad, in diesem Blutbad?
Ja.
Da habe ich irgendwie ein bisschen gedrückt und dann hat es funktioniert. Ich habe dafür, glaube ich, 2 Minuten oder so gebraucht.
Mhm. Ja, es ist, naja.
Ja, ich meine, ich schätze, das war eher dem Glück geschuldet, weil ich halt so ein bisschen rumgedacht habe und halt gedacht habe, schiebst es mal ein bisschen so hin und das war zufällig die richtige Lösung.
Mhm.
Ja, ich meine, es ist okay, aber es ist halt, ich schätze, wie die meisten Resident Evil Sachen, auch so die ich kenne und die, von denen ich zumindest gehört habe, bei den früheren Spielen, die ein bisschen mehr Puzzledichte hatten, sind das halt so Sachen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, aber halt trotzdem nichts, wo man jetzt irgendwie ewig hängt. Und ich schätze, das ist natürlich auch ganz gut bei einem Spiel, was dann im Endeffekt doch mehr auf Action und Survival raus ist.
Ja. Also ich finde, es war ein bisschen mehr Puzzle als bei, oder Rätsel als bei 7. Und ich mochte es in der Menge, die da war, fand ich es auch gut. Aber also es könnten bei einem nächsten Teil gerne auch wieder mehr Puzzle sein, aber wenn es so bleibt, ist es an sich doch auch okay, wie sich dann für mich im Nachhinein rausgestellt hat. Also könnten mehr sein, aber ich fand die Menge an sich trotzdem okay. Also man weiß ja, was für eine Art von Spiel ist, und deswegen war es okay.
Ja, von mir aus auch gerne immer mehr Puzzle-Boss-Gegner.
Oh ja, das stimmt. Das ist relativ
sowas,
selten.
Sowas
ja.
Gefällt mir immer ganz gut, und tatsächlich die schwächsten Bosskämpfe auch bei Resident Evil 8 waren halt die, wo es halt hauptsächlich darauf hinausläuft, pump alles, was du hast, in diesen Gegner.
Ja.
Was halt wirklich fast schon schade war, dass der letzte Bossgegner halt einfach nur das ist.
Ja, und der
ohne super viel Taktik, außer dass du halt die Patterns siehst und ein bisschen Timing hast, halt alles reinblasen und dann halt quasi auf dem Hardcore-Schwierigkeitsmodus. Tatsächlich bei dem Versuch, wo ich es dann geschafft habe, weil ich habe auch, glaube ich, eine Stunde oder so dran gehangen, ein bisschen mehr, tatsächlich bei dem Versuch, wo es geklappt hat, ist mir dann noch zwischendurch die Munition ausgegangen und ich musste so lange im Kreis rennen, bis irgendwie neue Munition aufgetaucht ist.
Okay, da bin ich wirklich echt froh, dass ich es nicht auf Hardcore gespielt habe. Also das ist, sowas mag ich dann nicht so sehr, wenn das so Bullet Sponges sind. Wie lange hast du denn gebraucht zum Durchspielen? Das würde mich mal interessieren.
Der Spiele-Counter sagt 9 Stunden, aber das kann nicht sein, weil ich glaube, Sterben nicht mitgezählt, und ich glaube, mit dem Sterben sind dann nochmal irgendwie 1, 2, vielleicht sogar 3 Stunden dazu.
Okay.
Also ich würde irgendwas sagen, irgendetwas zwischen 9 und 13 Stunden.
Okay. Ja, also wahrscheinlich ähnlich wie ich vielleicht.
Ja. Okay. Ich habe auch, ich glaube, alles gemacht. Ich habe eins von diesen komischen Kugelbahnpuzzeln vergessen.
Oh, okay.
Da hatte ich dran gedacht, aber dann war ich schon hinter dem Gebiet, und dann es war halt von dem, wie heißt das, Muro?
Ja, das Reservoir.
Und wenn man da nicht dran denkt, kommt man ja relativ schnell an einem Punkt, wo man dann auch nicht mehr hin zurück kann.
Das stimmt. Da gibt's noch eine andere nervige Point-of-No-Return-Stelle. Da gibt's nämlich, wenn man, bevor man Chris dort trifft, gibt's so eine Abzweigung rechts, und da kann man, glaube ich, noch Fische fangen. Und wenn man die nicht fängt, kann man am Ende nicht alle Rezepte machen. Das ist sehr nervig gewesen. Die habe ich nämlich nicht bekommen. Dass da sehr viele von diesen Points of No Returns gibt. Auch bei anderen Tieren oder Jagdgütern, die man dann leider nicht mehr erreichen kann.
Mhm. Ja, ich hatte auch nicht alle gefunden. Aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das vielleicht auch so eine Sache ist, dass du nicht alle finden kannst in deinem Playthrough.
Also du kannst, ich habe nachgeschaut, Excel, du kannst alle finden.
Okay.
Aber musst halt wirklich alle nehmen, sonst bringt's nichts. Aber ja, gut, gibt's Schlimmeres. Ich meine, es ist eh nur eine nette Sache mit den Stat-Boni, die man dadurch bekommt, aber mal was anderes für ein Resident Evil auf jeden Fall.
Mhm. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, quasi umgedreht, weil ich es auf Hardcore gespielt habe und du auf Normal. Muss man auf Normal viel die Blockfunktion benutzen?
Also bei den Werwölfen habe ich das schon häufig gemacht, aber irgendwie wurde sie trotzdem immer durchbrochen. Ich habe die Verteidigungsfunktion nicht ganz so verstanden, was das. Also irgendwie bei Werwölfen hat sie fast nichts gebracht. Bei diesen Damen, diesen Kuttenmonstern da im Keller zum Beispiel, war sie ganz hilfreich. Aber auch erst, nachdem ich mit dem Essen dann den Schaden da verringert habe, den man durchs Blocken nimmt, weil davor habe ich trotzdem immer noch schon ordentlich Schaden genommen. Also, ja, ich habe sie gelegentlich benutzt, aber eigentlich bin ich eher weggerannt und habe dann auf die Gegner geschossen. Es ist im Hardcore-Modus dann etwas anders.
Ja, ein bisschen. Also es bringt definitiv was und du bist definitiv besser dran, wenn du es benutzt, insbesondere bei Bosskämpfen halt.
Okay, da habe ich es tatsächlich nie benutzt bei Bosskämpfen. Außer bei dem Heisenberg-Kampf, wo man dann nicht im Mech sitzt. Da habe ich das Blocken dann schon benutzt.
Ja, der Mech, das war auch ganz interessant. Das war dann tatsächlich auch etwas. Ich meine, es gab viele Stellen, wo ich gedacht hätte, so, was? Und das war interessant. Hätte ich nicht gedacht.
Sehr untypisch für ein Resident Evil dann doch. Selbst für 6 oder so wäre das schon ein bisschen untypisch gewesen. Aber irgendwie auch ganz witzig.
Ja, durchaus, durchaus. Was ich auch ein bisschen seltsam fand, ist, dafür, dass das Spiel Resident Evil Village heißt, hatte ich das Village relativ schnell abgegrast.
Ja, das ging mir auch.
Eventuell war es auch daran geschuldet, dass ich es musste, wegen dem Schwierigkeitsgrad, aber ja. Im Endeffekt also dann einmal durchgegangen und hinterher halt dann halt nur noch, sobald man die Sachen hatte, die irgendwie Sachen öffnen, die man vorher.
Ja, das habe ich auch so gemacht. Ich habe dann auch erst alles abgegrast, einfach weil ich irgendwie immer diesen Drang habe, erst alles zu finden und auch dann Angst habe, irgendwie was zu verpassen. Ich mochte aber bei dem Village an sich, dass es so ein kleiner Hub war, zumindest im Bereich vom Duke war man ja immer sicher und das war eigentlich ja immer so ein, ich will nicht nach Hause kommen sagen, aber es war so eine schöne Zuflucht immer, wenn man dann in diesem Bereich des Dorfes war, wo man dann wusste, okay, hier kann mir nichts passieren, hier kann ich jetzt einfach warten. Das fand ich schon ganz, ganz cool. Ich mochte aber auch den Charakter von dem Duke sehr gerne, deswegen war das immer so ein angenehmes Zurückkommen, wenn ich dann gerade einen Abschnitt geschafft hatte oder irgendwie einen optionalen Abschnitt oder so, bin ich immer nochmal hin, hab gespeichert und kurz geguckt, ob irgendwas zu kaufen gibt oder ob ich irgendwie was eintauschen kann von den Nahrungssachen, ja.
Ich fand den Duke auch toll. Ich will jetzt nicht irgendwelche in Anführungsstrichen professionellen Kollegen beschämen, aber ich habe im 4-Players-Review gelesen, dass die alle den Duke gehasst haben und ich hab's nicht verstanden.
Okay, krass. Wieso das?
Das ist irgendwie der einzige, ich will nicht sagen der einzige nicht fürchterliche Charakter, aber keine Ahnung, der Charakter war okay, er macht halt, was er macht und er war tatsächlich unterhaltsamer sogar als sein Resident Evil 4 Counterpart und ich finde es auch im Endeffekt ganz nett, dass sie nicht hundertprozentig sagen, was seine Sache war.
Ja, hast du da eine Theorie oder Vermutung?
Wer weiß.
Okay. Das ist sehr kryptisch.
Ich meine, da habe ich jetzt wirklich keine großen Vermutungen hinter.
Okay.
Weil, keine Ahnung, ich werde hinterher eh falsch liegen. Weil das ist ja so eine Sache bei Resident Evil, die Wahrheit ist immer bekloppter als das, was man denkt.
Gut, das ist nicht ganz unwahr. Wie fandest du denn generell die...
Wo wir bei Charakteren sind.
Ja.
Ethan ist so ein Dummy. Und,
das ist korrekt.
Und ich hab Ethan irgendwie gehasst, aber auf eine... ich hab ihn zugegebenermaßen irgendwann gerne gehasst. Aber er ist so ein Dummy. Er sagt nur die dümmsten Sachen und er ist irgendwie auch todlangweilig als Charakter und selbst Capcom ist ja irgendwie beschämt, sein Gesicht zu zeigen. Ich glaube, ich habe irgendein Keyart gefunden, wo man sein Gesicht sieht.
Ja,
aber selbst wenn man ihn in diesem Model Viewer freischaltet, ist der Kopf irgendwie verdeckt. Auch wenn es da kein Geheimnis oder so hinter gibt, es ist nicht irgendwie so, dass man sieht, dass er irgendwie die ganze Zeit ein Glibberschimmelmonster war.
Mhm.
Was ich halt auch interessant fand hinterher dann diese Eröffnung. Jetzt sind wir im harten Spoiler-Territory.
Oh ja.
Dass sie am Ende sagen, Ethan war die ganze Zeit ein Glibberschimmelmonster. Und ich meine, ich wusste es nicht, aber ich war nicht überrascht. Ich habe so gedacht, natürlich ist er das. Also,
ich würde
er war definitiv nicht normal.
Mich würde mal interessieren, ob sie das wirklich schon während der Entwicklung zu Resident Evil 7 bedacht haben, was sie da machen wollen mit der Story, oder ob sie das einfach im Nachhinein sich so ausgedacht haben, dass dieser Tritt von dem Baker-Typen ihn dann doch tötet. Da war ich mir jetzt nicht sicher.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Also du denkst eher, das haben sie im Nachhinein sich überlegt.
Ja, ich meine, sie haben genug Sachen offen gelassen, auch da mit dieser komischen Hand, die ihm bei 7 angenäht wurde.
Ja.
Weil bei 7 verliert er am Anfang eine Hand. Die wird ihm abgekettensägt von mir, und dann hat er ja irgendwie eine andere Hand, die dann irgendwie nur einfach dran gedingst ist. Die dann den Rest des Spiels funktioniert. Ich würde behaupten, sie haben die Sache offen gelassen, aber ich glaube, die ganze Sache damit, wie sehr Ethan im 7 verprügelt wird und verstümmelt wird, hatte, glaube ich, hauptsächlich mit quasi den Genre-Inspirationen zu tun und halt dem Texas Kettensägen Massaker / Evil Dead 4 von Resident Evil 7.
Hm.
Ich glaube nicht, dass sie sich das vorher ausgedacht haben, aber es war dann jetzt, glaube ich, ganz praktisch für den 8. Teil. Und ja, es ist eine doofe Erklärung für seltsame Sachen, die im 8. Teil passieren, aber andererseits trifft es voll meine Erwartungen.
Also ich finde die Szene, wo er sind
nicht,
Arme
du kannst nicht Resident Evil, du kannst nicht Resident Evil nehmen und irgendwie kritisieren, dass die Story albern ist.
Nein, das nicht.
Du musst da in gewisser Weise mitgehen, und das ist auch etwas, was ich durchaus positiv fand. Spätestens jetzt waren sich die Entwickler wohl durchaus auch bewusst, dass die ganze Resident Evil Lore und die ganze Story inzwischen alles ein bisschen beknackt ist und sie da so ein paar nette Sachen hatten. Ich fand's toll, wie Heisenberg Chris ein
Boulder Punching Idiot oder so
Motherfucker genannt hatte oder irgendwie so.
Ja. Ich glaube, er sagt Idiot oder
das
so.
Das war toll.
Aber, ja. Ich mochte diese Umbrella-Referenz, wenn man Chris spielt, dann am Ende nochmal dem Dokument von wie heißt das, Spencer Oswald oder so?
Ja, das mochte ich gar nicht, weil das war so dumm.
Ich fand das ganz
cool. Das war so, die ganze Zeit, dieses Symbol, was mir so bekannt vorkommt, was könnte das bedeuten? Und dann haben sie quasi, ist denen quasi im Endeffekt irgendwie eingefallen, wir haben das die ganze Zeit drauf angespielt und ein Riesending draus gemacht. Wir müssen jetzt quasi auf 2 DIN-A4 Seiten mal schnell hinschreiben, was das zu bedeuten hat.
Ich finde das, irgendwie fand ich es doch ganz, ganz nett.
Keine Ahnung. War ich kein Fan von, aber was soll's.
Also am Ende von der Story erfahren wir ja noch, oder fast am Ende, dass da irgendwie BSAA-Soldaten stationiert waren, die dann aber doch Zombies sind. Denkst du das, fandst du das interessant? Denkst du, das wird irgendwelche Auswirkungen auf den nächsten Teil haben?
Ich war hauptsächlich verwirrt, weil, das habe ich dann jetzt nachträglich gemacht, ich hatte diesen einen Gratis-DLC von Resident Evil 7 nicht gespielt. Das hatte ich danach geholt. Ja.
Mhm.
Und ich hatte vergessen, dass er jetzt irgendwie bei Umbrella ist und
Blue
Umbrella. Aber Umbrella ist jetzt quasi nicht Umbrella.
Ja.
Und der DLC von Resident Evil 7 sagt auch nicht, dass BSAA jetzt anscheinend die schlechten Leute sind.
Naja, es ist ja nicht klar, ob sie die schlechten sind, oder? Es ist ja eher so, sie haben halt Soldaten geschickt und irgendwie waren jetzt wohl Zombie-Soldaten dabei.
Anscheinend, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sag mal, angesichts dessen, dass ich das alles ein bisschen albern finde, bin ich nicht super engagiert in der Story von Resident Evil. Aber sollen sie mal machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und vielleicht ist es unterhaltsam, vielleicht auch nicht. Aber wo du diese ganzen Spätenthüllungen ansprichst, ich fand es auch sehr in Anführungsstrichen niedlich, dass am Ende anscheinend die Schreiber selber zugeben mussten, dass die ganze Story darauf basiert, dass keiner mit irgendwem anders anständig redet.
Ja.
Weil du hattest ja diese Sache, wo dann irgendwie Chris angefunkt wird, so von wegen, hey, wir hätten Ethan irgendwie vorher irgendetwas sagen sollen, bevor wir seine, in Anführungsstrichen, Frau erschießen. Und er sagt dann irgendwie, ah, es war keine Zeit, was Bullshit ist. Und dann sagt er im Endeffekt, ah, okay, das war irgendwie ein großes, das war ein großes Upsi.
Ja.
Ja, das war ein großes Upsi.
Du denkst, du
hätte ich kritisieren können, aber fand ich im Endeffekt ganz niedlich.
Ich fand das auch ganz sympathisch.
Ja, ich find's gut, dass es dann im Endeffekt irgendjemand gemerkt hat, weil im Endeffekt wahrscheinlich wäre die Story schon alleine, also zumindest theoretisch wäre die Story wahrscheinlich schon alleine sehr anders gelaufen, wenn Chris sich zumindest die 20 Sekunden Zeit genommen hätte, um wenigstens zu sagen, hey, das ist nicht deine Frau.
Ja.
Außerdem, was bist du für ein Idiot, dass du die ganze Zeit mit einer Fake-Frau rumhängst? Mit der du angeblich verheiratet bist. Das ist so, ach, Ethan, du bist ein Trottel.
Ja, irgendwie schon. Aber man wird ihn jetzt ja nicht noch mal im Teil sehen. Von daher bist du jetzt von ihm erlöst.
Ja.
Vermutlich.
Ich meine, sein Ending war ganz nett. Ich sag jetzt nicht, dass es unverdient war, sein finales Opfer und das bisschen Pathos am Ende fand ich jetzt auch nicht schlimm. Und wie gesagt, irgendwie habe ich Ethan halt liebenswert gehasst. So im Sinne von, er sagt immer die dümmsten Sachen. Zum Beispiel, wenn die Drachenlady stirbt und irgendwie sagt, verflucht seist du, und er dann irgendwie kein besseres Comeback hat als, nein, du bist verflucht. Also gedacht so. Und er hat keinen einzigen coolen Spruch, glaube ich, über das ganze Spiel hinweg. Und
nicht wirklich.
Hat dann auch die ganze Zeit die komischen Vampir-Ladies Hexen genannt, auch wenn es offensichtlich Vampire sind.
Ja, stimmt. Ja.
So ein Dummbeutel.
Worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, aber das kann man auch kurz abhaken, ist die Grafik. Du hast auf der Series X gespielt, ne?
Ja.
Okay, ich habe
es auch mit Raytracing gespielt, was auch immer das wert war.
Ich habe es auch mit Raytracing gespielt. Ich glaube, im direkten Vergleich sieht man dann halt ein paar Unterschiede, aber so oder so sieht das Spiel wirklich phänomenal aus. Vor allem dann eben mit dem Raytracing HDR, wobei Raytracing eher minimale Unterschiede macht, aber es sieht wirklich, wirklich bildschön an manchen Stellen aus.
Es hat halt diese Detaildichte.
Ja, richtig.
Was halt etwas ist, wo dann halt wieder so AAA-Sachen absolut punkten können. Das kannst du halt irgendwie nicht mit kleinen Indie-Teams hinkriegen, halt dieses Level an Sachen, womit schon die ganzen einzelnen Häuser vollgestopft waren und was auch immer.
Ja.
Halt immer noch schade, dass relativ wenig davon interagierbar war, wie es eigentlich immer bei Resident Evil-Spielen ist. Dass du nur die Sachen, die man kaputt machen kannst und dass die anderen Sachen so eher verhalten waren, aber solange man damit okay ist, ist es ein sehr ansehnliches Spiel mit teilweise sehr guten Momenten und überraschend hübschen Minenschächten, so hübsch ein Minenschacht sein kann.
Ich fand es dann nur an manchen Stellen doch etwas zu dunkel, vor allem im Schloss.
Das definitiv. Also ich musste auch hart, ich musste auch hart gegen diese interne Kalibrierung gehen und es sehr viel heller schalten, einfach damit ich teilweise was sehen konnte und hatte dann teilweise immer noch Probleme.
Ja, das finde ich auch. Aber nochmal Endfazit, was würdest du es Leuten generell, wobei wahrscheinlich hören die meisten wahrscheinlich nicht zu, aber würdest du es generell Leuten empfehlen? Das haben wir ja noch nicht wirklich.
Ich denke, es gibt genug Leute, die sich nicht unbedingt für Spoiler interessieren, die vielleicht zu hören. Also ich kann es durchaus empfehlen. Ich sag mal, solange man ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt, Das ist so, ich könnte jetzt durchaus Leute verstehen, die jetzt quasi von den Resident Evil 8 Trailern gehypt wurden, dass die dann vielleicht eventuell enttäuscht sind, wenn sie erwartet haben, dass das ganze Spiel so ist. Wir hatten es ja, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen.
Mhm.
Da würde ich halt Vorsicht walten lassen, aber wie gesagt, ich find's schade, dass im Prinzip in so ziemlich allen Dingen mehr Potenzial drin war, in vielen Gameplay-Elementen und was auch immer. Aber das macht's halt wieder weg dafür, dass es halt so viele Ideen hat, dass es halt nie langweilig wird. Du machst halt im Prinzip mehr oder weniger jede Stunde des Spiels machst du irgendwie ein bisschen was anderes.
Ja.
Und das ist ganz gut. Und ich meine, das Core-Gameplay an und für sich ist gut. Beziehungsweise auf Hardcore würde ich sagen, ist es gut, sobald du die ersten Upgrades hast. Davor ist es ein bisschen nervig, weil die Gegner teilweise wirklich ein bisschen Bullet-Sponges sind. Aber es ist halt sehr, am Ende sehr zufriedenstellend und sehr, ich sag mal, gore-technisch, haptisch, da Viecher an den Kopf wegzuballern und so. Das macht immer Spaß und für jeden frustrierenden Moment gibt es mindestens einen guten Moment und es gibt halt viele Ideen und viele bekloppte Sachen, wo es drauf hinausläuft. Ich meine, wir haben ja die eine bekloppte Sache, die wir nicht angesprochen haben und da muss ich wieder sagen, Ethan, du bist so ein Idiot. Er findet diesen komischen Container in dem Schloss und sagt, oh, ein komischer Container. Ich werde mir nicht mal die Mühe geben, irgendwie das bisschen Staub abzukratzen, um mir anzugucken, was in diesem Container drin ist, aber ich nehme ihn mal mit.
Ja, das stimmt.
Nur um dann das gesagt ist, zu bekommen, ja. Hey, das ist Teil 1 von 4 von deinem Baby, was ich einerseits auch sehr dämlich fand, aber andererseits halt sehr passend zu Resident Evil, so.
Genauso wie es mir auch.
So, das epische Abenteuer von Ethan, sein Baby wiederzufinden, in allen von seinen 4 Teilen.
Ja.
Aber das dann halt wieder so ein dämlicher Moment, dass er sich vorher keine Mühe gegeben gemacht hat. Und dann auch im Endeffekt dann auch irgendwie nicht hinterfragt. Naja, er hat es schon hinterfragt, aber er hat es halt irgendwie so hingenommen, hey, wenn ich jetzt die 4 Teile von meinem Baby finde, werde ich das irgendwie wieder zusammenkleben können. Was ich dann ganz interessant fand bei dem Part, wo, Heisenberg ist ja der Typ, der durchaus, den fand ich auch ganz interessant vom Charakter her, war halt nur schade, dass sein Level nicht das Beste war. Aber ich mochte halt, dass er quasi auch antagonistisch gegenüber seiner in Anführungsstrichen Familie war, aber halt so ein bisschen den anderen Prozess hatte, aber halt dann trotzdem im Endeffekt ein sympathischerer Charakter ist, als es am Anfang scheint. Abgesehen davon, dass er die ganze Zeit spricht, wie wenn Nicolas Cage sich selber imitieren würde, was ich ganz lustig fand. ich schätze, ich weiß nicht, ob das Leuten in den deutschen Versionen abgeht oder wenn sie nur Nicolas Cage auf Deutsch kennen, aber im Original spricht er sehr, wie Nicolas Cage im Original spricht.
Ich habe es auch auf Englisch gespielt.
Das fand ich niedlich und keine Ahnung, es war ein unterhaltsamer Charakter und auch wenn ich schätze, das ist jetzt der Punkt, wo ich am wenigsten Kritik an Ethan habe, aber nur noch ein bisschen Kritik. Wenn er ein bisschen intelligenter gewesen wäre, hätte er die Situation zumindest ein bisschen für sich ausgenutzt.
Er hätte sich zumindest vielleicht nicht auf den Stuhl setzen angehört,
was Heisenberg ihm zu sagen hat, bevor er sagt, nee.
Hm.
Ich mag dich nicht und ich werde dich aufhalten, auch wenn du mich jetzt sofort irgendwie mit 1000 Messern erstechen könntest, wie ein Möchtegern Magneto.
Er war immer, also Ethan ist immer, war immer so direkt, einfach gar keine Taktik oder Fingerspitzengefühl in seinen Antworten. Das ist fast schon komplett wirklich dumm, aber naja.
Ja.
dem ist
ja, fast so, fast so, als wäre er so eine Art Zombie, der immer nur quasi frontal angreift.
Ja, das war.
Ich will jetzt keine versteckte Genialität unterstellen, aber vielleicht ein bisschen versehentliche Genialität dahinter.
Wer weiß, was Capcom sich dabei gedacht hat.
Ja.
Also ja, ich würde es generell auch auf jeden Fall empfehlen. Ich dachte zumindest, dass es auch nur im Schloss spielt. Wurde aber dann auch vom Gesamtpaket danach nicht mehr enttäuscht. Und denke, jeder wird damit. Die Resident Evil Fans sollten damit eigentlich in der Regel ihren Spaß haben. Gibt aber sicherlich.
Also ich denke, dass das auf jeden Ausnahme. Fall. Ich meine, wenn man so lange mit der Serie mitgehalten hat, ich würde wahrscheinlich auch behaupten, dass es sicherlich eines der besseren Resident Evils ist. Auch wenn es bei mir jetzt nicht in den Top 3 ist.
Das sind ja immer so die Feinheiten noch.
Ich schätze, ja. Weißt du irgendwas von, ob da DLC kommen wird oder so? Weil das war ja tatsächlich bei Resident Evil 7 nicht schlecht.
Das wollte ich dich auch noch fragen, ja.
Ein paar nette Ideen. Ich weiß da leider auch nichts von, außer dass halt dieses Reverse?
Oh ja,
Irgendwas kommt, was kein Mensch haben will.
Der Multiplayer.
Wo ich auch noch gar nicht wusste, dass das noch nicht raus ist. Es ist nur einfach, ich habe die Box aufgemacht, habe den Code gesehen und mir gedacht, hey, das ist ein Code, den ich niemals einlösen werde.
Ja, das geht mir
eben. Weil es mich null interessiert. Ja. Aber da eine kleine Sache noch, so ein bisschen hinten dran angehangen, was ich auch sehr dem Spiel hoch anrechne, dass sie endlich wieder den Mercenaries-Modus zurückgebracht haben.
Das stimmt, da habe ich auch zwei Level oder zwei Abschnitte im ersten Level mal gespielt. Das war ganz unterhaltsam. Fand es jetzt auch nicht schlimmer, dass es First Person und nicht Third Person ist. Hatte da wirklich kurz meinen Spaß.
Ich schätze, das Einzige, was schade ist, ist halt quasi, ich glaube, das letzte Mal, wo du Mercenary-Modus hast, war bei 5 oder 6.
Und bei Revelations hat man es noch, Revelations 2.
Ah, okay. Dass du da halt diese Sachen hattest mit diesen, dass du halt Gegnern in die Knie schießen konntest und dann halt diese Wrestling-Moves machen konntest, was du jetzt halt nicht mehr hast. Da geht so ein bisschen was ab von dem, was quasi insbesondere Mercenaries bei seinem Besten ist, dass du halt so ein bisschen ein kleineres Moveset hattest. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren und es ist ganz interessant, wie so Bossgegner bei späteren Levels einführen.
Ja, soweit habe ich
das mehr draus machen können. Das ist im Prinzip so die Sache. Die Resident Evil Macher versuchen uns die ganze Zeit irgendwelche alternativen Modi zu verkaufen. Mach doch einfach einen expandierten Mercenaries-Modus.
Ja, keine dumme Idee.
Den man dann noch Koop spielen kann oder was auch immer. Ich meine, ich bin vielleicht nicht unbedingt ein Resident Evil-Fan, aber ich bin ein Mercenaries-Fan. Ich habe sogar dieses 3DS-Spiel geholt, was im Prinzip nur in Anführungsstrichen der Mercenaries-Modus ist von Resident Evil 5.
Ja.
Aber ich finde, das ist immer sehr unterhaltsam, insbesondere weil, ich meine, ja, Resident Evil spielt sich halt, selbst jetzt als in Anführungsstrichen Ego-Shooter spielt es sich halt trotzdem sehr viel anders als Ego-Shooter sich normalerweise spielen.
Ja.
Und von daher genieße ich dann tatsächlich auch halt diesen rein Gameplay-basierten Modus. Und das ist so die Sache, ich find's schön, dass er wieder da ist, aber wenn ich dann an Reverse denke, hätte ich mir eher gewünscht, dass sie einfach mehr in diesen Mercenaries-Modus reinstecken.
Vielleicht wollen sie jetzt auch ein bisschen das Geld abgreifen mit dem Online-Modus, wo dann irgendwie Mikrotransaktionen noch eingebaut werden können.
Ich meine, das versuchen sie die ganze Zeit, aber ich wäre eher gewillt, quasi, ich meine, das ist jetzt auch so eine Sache, die jetzt der neue Modus vom achten Teil nicht hat, irgendwie verschiedene Charaktere mit Spezialfähigkeiten oder so für einen Euro noch zu holen oder was auch immer, oder irgendwie ein Map-Pack.
Ja.
Mit 5, 6 zusätzlichen Levels wäre ich jetzt eher gewillt als diesen komischen Multiplayer-Shooter, was auch immer.
Ich denke, vielleicht sind wir da auch einfach nicht die Zielgruppe und vielleicht sind
aber, wir ganz aber ich erstaunt. Kenne niemanden, der Zielgruppe ist. Ich hab tatsächlich das Internet durchforstet und niemanden gesehen, der so gesagt hat, ah, Riva, das ist vielleicht interessant.
Ja, ich auch nicht.
Das verstehe ich nicht. Aber, ja. Man kauft Resident Evil 8 nicht für Reverse, sondern für Resident Evil 8. Und das ist es definitiv auch seinen Preis wert, selbst wenn man Reverse nie anfasst.
Ja, das stimmt.
Ja. Sonst noch jetzt irgendwelche letzten Worte, die wir jetzt vielleicht vergessen hatten. Ich bin froh, dass ich noch Mercenaries einfügen konnte.
Mir ist tatsächlich, weil wir so viel von Vampiren dann geredet haben, eingefallen, dass ich doch noch ein Spiel gespielt habe. Aber da werde ich dann beim nächsten Mal ein bisschen drüber reden. Ich habe nämlich Vampire Stone 3 angefangen. Aber das habe ich am Anfang vergessen, also muss ich wohl nächstes Mal drüber reden. Kleiner Teaser.
Tja, Edgy Badge, schätze ich.
Ja.
Ja, ich werde sicherlich auch irgendetwas Neues angefangen haben. Ich hatte mir ein bisschen MechWarrior 5 angesehen.
Mhm.
Und werde dann eventuell das nächste Mal ein bisschen mehr davon erzählen. Aber gut, das ist jetzt das. Wer jetzt gewartet hat, quasi um den Spoiler-Teil des Podcasts zu überspringen, der kann jetzt wieder reinhören und wird überrascht sein, dass wir jetzt fertig sind.
Ja,
das für ist alle, die da geblieben sind oder nur die erste Hälfte gehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und beim nächsten Mal wieder mit weniger Spoilern, schätze ich.
Ja, ich glaube, das nächste Mal wird dann vielleicht sogar mal die Folge mit den Game of the Decade? Nee, Game of the System. Generation. Das sollten wir auch mal weiterführen, vielleicht für nächstes Mal.
Sollten wir mal weitermachen, ja. Ja. Jetzt, wo wir auch alle wieder ein bisschen zusammen sind.
Ja.
Mal schauen.
Jetzt kommt hier die
E3 in zwei Wochen. Was kommt als nächstes? Es ist eine Überraschung.
Na, mal schauen wir mal. Die E3 kommt in zwei Wochen, da gibt es bestimmt auch einiges an News, was wir dann behandeln können. Vielleicht schaffen wir dann davor noch die Folge mit dem Generationenspiel einzubauen.
Mal schauen. Ich mache lieber keine Versprechungen, aber
das stimmt.
Ich wünsche dir, Lukas, und jedem Zuhörer und in Abwesenheit Marco noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.